Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich könnte erstmals in der Geschichte eine Regierung aus drei Parteien erhalten. Denn ÖVP, SPÖ und NEOS haben offiziell ihre Koalitionsverhandlungen gestartet. Wie schwierig diese Verhandlungen werden, darüber sprechen wir heute. Und darüber, wie die Dreierkoalition Österreich wieder auf Vordermann bringen könnte. Petra Stulber, du bist stellvertretende Chefredakteurin beim Standard und hast mit uns schon vor der Nationalratswahl darüber gesprochen, welche Regierungskonstellation es künftig geben könnte. Und von Anfang an stand eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ganz oben auf der Liste. Jetzt ist es also offiziell und die Koalitionsverhandlungen wurden gestartet. Wie werden denn diese Verhandlungen aussehen? Wie muss man sich das vorstellen?
Man muss sich das so vorstellen, es gibt eine Steuergruppe, da sitzen die Chefs der drei Parteien drinnen, auf jeden Fall eben Karl Nehammer für die ÖVP, Andreas Babler für die SPÖ und Beate Meindl-Reisinger für die NEOS. Dann gibt es darunter 7 Hauptverhandlungsgruppen, die sich um die ganz großen Themenblöcke kümmern. Und darunter gibt es noch sehr viele kleine Untergruppen, weil diese 7 Gruppen, da sind sehr viele Themen jeweils darunter vereinigt. Und das muss man nochmal aufsplitten und über jedes einzelne nochmal im Detail sprechen. Was wir aus dieser Verhandlungsaufstellung sehen können, ist, dass offensichtlich tatsächlich versucht wird, möglichst präzise alles auszuverhandeln. Also, dass keine offenen Fragen bleiben und kein Koalitionsspielraum, sondern dass man möglichst alles versucht mitzudenken und da schon mal festlegt, worauf wird man sich einigen, weil man muss ja zu dritt regieren, das ist nicht so ganz unkompliziert und da möglichst präzise alles festzulegen.
Will man wenig Spielraum für spätere Streitereien geben? Du hast schon angesprochen, es gibt diese 7 Schwerpunkte und da gibt es nochmal einen extra Punkt zu sogenannten Leuchtturmprojekten, zu Reformen und alles Mögliche, was dazugehört. Fangen wir bei den wirtschaftlichen Entwicklungen an. Österreich befindet sich in einer Rezession und für das nächste Jahr wird nur ein minimales Wachstum erwartet. Wie wollen denn ÖVP, SPÖ und NEOS Österreichs Wirtschaft wieder ankurbeln und was fällt da alles für Sie runter in diesem Verhandlungscluster?
Ich nehme an, da wird es vor allem darum gehen, wie kann man für die Wirtschaft Erleichterungen schaffen? In welche Infrastrukturprojekte kann man investieren? Wird man große Projekte machen, große staatliche Projekte, Bahnausbauten, was auch immer, um die Wirtschaft anzukurbeln? Dann gibt es aber eine weitere Gruppe, die heißt Inflationsbekämpfung und Wohnen. Zur Inflationsbekämpfung gehört, so nehme ich mal an, auch der Kampf gegen die Hochpreisigkeit im Land auf vielen verschiedenen Ebenen, weil auch das soll ja die Wirtschaft ankurbeln. Wenn ich mir mehr leisten kann von meinem Geld, wird der Konsum angekurbelt. Ich glaube, es wird darum gehen, Andreas Babler hat es genannt, man darf jetzt nicht in die Krise hineinsparen, aber andererseits gibt es eben auch den Druck, dass man aufs Budget schauen muss. Also man muss sich genau überlegen, wie setzt man das Steuergeld ein und wofür gibt man es aus?
Weil wir wissen, dass die Verschuldung Österreichs recht hoch ist, höher als zunächst vor dem Wahlkampf noch angenommen oder bekannt gegeben. Was denkst du denn, werden die größten Streitpunkte werden beim Thema Wirtschaft? Das Thema Wohnen fällt auch darunter.
Also zum Beispiel beim Thema Wohnen, die SPÖ ist auf jeden Fall für eine Mietpreisbremse. Die SPÖ will, dass die Mieten gering sind und dass man dafür auch einen staatlichen Eingriff macht. Das ist etwas, was die ÖVP, die unter ihren Gefolgsleuten auch Menschen hat, die der Immobilienbranche nahestehen, die finden das natürlich nicht so gut. Ich glaube, das ist irgendwie ein Punkt, der wahrscheinlich sehr umstritten sein wird. Aber auch eben das Thema Inflationsbekämpfung. Wie weit greift der Staat ein? Also bis jetzt, man darf ja nicht vergessen, die ÖVP war ja in einer Regierung, die schon ein bisschen was gemacht hat in Richtung Inflationsbekämpfung. Und man hat bewusst nicht so viel gemacht, wie es viele andere europäische Staaten gemacht haben, weil man gesagt hat, das ist auf Dauer auch nicht gut, wenn sich der Staat so viel einmischt. Das sind so Dinge, die halt sehr leider auch ideologisch überfrachtet sind und wo man sich irgendwo in der Mitte wird einigen müssen. Ja? Also wo schaut man zum Beispiel vielleicht dem Handel mehr auf die Finger und wo lässt man den Markt arbeiten? Also wo hat man überhaupt einen funktionierenden Markt, in welchen Bereichen? Und beim Thema Wirtschaft und Infrastruktur, da wird es halt einfach auch darum gehen, gibt es eventuell Steuererleichterungen für die Wirtschaft oder nicht? Ja? Also das Thema Steuern ist ein sehr umkämpftes Thema, das wird sehr stark umkämpft sein. Wenn wir uns erinnern, Scholz, die SPÖ hat ja den Wahlkampf gemacht mit, sie wollen eine Reichensteuer einführen. Da sind ja mittlerweile alle davon überzeugt, dass sich die SPÖ davon verabschieden wird müssen. Selbst Leute in der SPÖ sind davon überzeugt, dass es ohne das nicht gehen wird. Aber auf der anderen Seite dann womöglich große Steuer- oder Abgabenerleichterungen für die Wirtschaft und für die Arbeitnehmer gibt es nichts. Also da wird es starke Reibungsflächen geben. Und dann kommen noch die Neos dazu, die sagen, ja, aber wir wollen erstens mal das Budget saniert haben. Es kann nicht sein, dass es so ein hohes Defizit gibt. Auf der anderen Seite können wir die Sanierung nicht so machen, dass wir einfach die Einnahmen erhöhen, sondern wir müssen schon auch schauen, dass wir die Ausgaben reduzieren. Das heißt, wir müssen da durchforsten, was braucht man überhaupt noch, was braucht man nicht. Möglicherweise wird man sich relativ rasch auch darauf einigen, dass man sagt, man streicht den Klimabonus. Das war weder jemals der ÖVP ein wirkliches Anliegen und SPÖ und NEOS ist es auch keins. Es ist etwas, das viel Geld kostet, das nach dem Gießkannenprinzip funktioniert. Ich denke, das ist das Erste, worauf man sich einigen kann und vielleicht schafft das eine Grundlage, wo man sich dann auch auf schwierigere steuerliche und Abgabenthemen einigen kann.
Ein zweiter großer Cluster ist das Thema Migration und Integration. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen. Da gab es auch Differenzen im Wahlkampf. Was denkst du, wie könnte ein gemeinsamer Weg aussehen?
Naja, die Leitung dieser Hauptverhandlungsgruppe hat der ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Der ist in Migrationsdingen eher als Hardliner bekannt. Das heißt, als einer, der eher einen Härtekurs verfolgt, wie ihn auch der bisherige Innenminister verfolgt hat. Mit Philipp Kucher von der SPÖ ist auch jemand, der jetzt nicht gerade dem super linken Lager in der SPÖ angehört. Also ich glaube, man wird hier wahrscheinlich schon versuchen, strenger zu sein, möglicherweise irgendwelche Gesetze machen, die noch darüber hinausgehen, über das, was es eh schon gibt, an, ich denke jetzt nur an Messerverbot im öffentlichen Raum und so weiter und so fort, dass es mehr Verpflichtung gibt, sich zu integrieren. Die Frage wird in dieser Gruppe sein, gibt es auch mehr Mittel, damit sich die Menschen integrieren können? Weil wir wissen ja, dass niemand was davon hat, wenn er jetzt ins Land kommt, einen Deutschkurs kriegt und den nächsten darauf aufbauenden Deutschkurs erst in 3 bis 4 Monaten, weil es einfach nicht mehr Angebot gibt. Also da werden, glaube ich, auch die NEOS drauf schauen, dass es hier zu einem Gleichgewicht kommt. Ja, also dass es schon auch die Verpflichtungen gibt, aber dass es auch die Möglichkeiten gibt. Die haben da auch eine gewisse Expertise mittlerweile, weil ja Christoph Wiederkehr, der Wiener Vizebürgermeister der NEOS, der ist ja nicht nur zum Bildungsexperten geworden in der Wiener Stadtregierung, sondern der ist ja auch verantwortlich für die so umstrittene und verschriene MA 35, die für Aufenthaltsgenehmigungen und Staatsbürgerschaft in Wien zuständig ist und hat sich das vorgenommen, das zu reformieren. Also der sitzt zwar nicht in dieser Gruppe, der sitzt in einer anderen Verhandlungsgruppe, aber der wird da sicher auch ein paar Tipps geben können, worauf man Wert legen muss. Was ich schon glaube ist, und dieser Trend zeichnet sich auch in Europa ab. Es gibt, glaube ich, eine Tendenz, die Grenzen noch stärker zuzumachen und von migrierten Menschen einfach mehr zu verlangen an Integrationsleistung und durchaus auch mit mehr Konsequenzen zu behaften, wenn sie diese nicht leisten.
Denkst du, man wird sich zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS bewegen können, was die Neutralität betrifft, was das Heer betrifft, was die Rolle in Europa betrifft?
Ich denke, dass die Rolle der Neutralität nicht hinterfragt wird. Das ist zwar ein Lieblingsthema der NEOS immer gewesen, die immer schon gesagt haben, eigentlich sollten wir der NATO beitreten und die Neutralität ist im Grunde genommen eine schöne Idee und ein schönes Märchen, aber es stimmt alles gar nicht mehr, womit sie ein Stück weit recht haben. Aber der Punkt ist schon der, dass das etwas ist, was die Leute sich nicht nehmen lassen wollen. Egal, welche Umfragen man heranzieht, man sieht immer, Menschen in Österreich ist die Neutralität sehr wichtig. Sie haben da so eine Idee von einem gemütlichen Schutzmantel um uns herum. Wenn wir uns nur nicht einmischen, kann uns nichts passieren. Das ist so ein bisschen die Mentalität dahinter. Ich glaube, dass da nichts weitergeht. Wo sehr wohl was weitergehen wird, ist, dieses Bundesheer ein bisschen fitter zu machen. Ja. Also das hat ja die vorige Regierung schon begonnen, das Heer zu modernisieren, auch mit mehr Mitteln auszustatten, finanziell. Und das Thema wird auch sein, personell. Also was kann man sich da einfallen lassen, dass auch das Bundesheer tatsächlich eine schlagkräftige Truppe wird im Sinne vielleicht der Schweizer Neutralität, muss man sich anschauen. Ich glaube, dass das der Punkt ist, auf den sich im Grunde genommen wahrscheinlich alle drei Parteien gut verständigen können. Einfach auch deshalb, weil wir umgeben sind von multiplen Gefährdungslagen und das bringt dann doch auch im eigenen Denken einiges in Bewegung.
Der strittigste Punkt hier wird wahrscheinlich das Budget sein. Wenn wir vergleichen, wie viel die Schweiz für ihr Heer ausgibt mit Österreich, das sind doch riesige Unterschiede.
Riesige Unterschiede. Ja, aber das Budget wird überall ein strittiger Punkt sein.
Punkt 4 auf der Verhandlungsliste ist Gesundheit, Pflege, Soziales und Arbeit. Wieder ein riesiger Cluster. Was sind denn hier die unterschiedlichen Forderungen, denkst du, und welche gemeinsamen Ziele könnte man haben?
Naja, Scholt, wir beide wissen und nicht nur wir wissen, dass wir ein riesiges Pflegeproblem haben im Land, dass viel zu wenig Pflegepersonal ist, dass es eine Gesundheitsreform bräuchte, die dafür sorgt, dass einerseits im Spitalsbereich Doppelgleisigkeiten weggenommen werden, dass wir aber auch andererseits tatsächlich wirklich ein Problem haben, dass wir zu wenig niedergelassene Ärzte haben, auch im Facharztbereich. Also das ist ein riesiges Feld, das man hier beackern muss. Ich glaube, mit August Wöginger und mit Josef Muchic, dem Gewerkschafter, sitzen sich hier zwei gegenüber, die sich gut auskennen in der Sache. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen muss, gut, die wissen, was geht und was nicht geht, weil das sind ja oft hochkomplizierte Verträge zwischen dem Bund und den Ländern und dann spielen noch die Kommunen eine Rolle. In dieser Gruppe sitzt auch Lukas Sustaller, der immer wieder auch auffällt mit frischen Ideen, wie man vielleicht komplizierte Verwaltungsthemen neu denken könnte.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Punkt 5 auf der Verhandlungsliste soll die Themen Frauen, Staat, Gesellschaft, Internationales und EU behandeln. Interessante Auswahl. Worüber denkst du, wird hier konkret verhandelt werden?
Das ist meine Lieblingsgruppe.
Frauen und EU
ist super. Ja, das ist so ein bisschen die, was uns sonst noch irgendwie wichtig ist, Gruppe, kommt mir vor. Nachdem Ed Stadler dort auch in dieser Gruppe ist, wird es ja wohl auch um die Justiz gehen. Also ich glaube, es wäre ganz wichtig, hier auch über eine Justizreform zu sprechen, über mehr Geld, mehr Personal für die Justiz, auch das Verfahren nicht zu lang dauern. Und was diese Gruppe weiterkriegt im Bereich Gesellschaft, auf das darf man gespannt sein. Vielleicht sind genau dort die Leuchtturmprojekte versteckt, von denen wir immer sprechen, alle, wenn wir sagen, diese Regierung braucht ja eine eigene Identität, sie braucht einen Grund, warum es überhaupt gibt, eine Raison d'être. Also irgendetwas wird man sich einfallen lassen müssen und vielleicht wird man ja in gesellschaftlicher Hinsicht oder in emanzipatorischer Hinsicht ganz besonders innovativ sein.
Das große Thema Klimawandel wird zusammen mit Mobilität und Landwirtschaft behandelt werden. Klingt eigentlich ganz logisch. Was sind denn hier die strittigsten Punkte, denkst du?
Nun, ich denke, die Frage wird sein, wie tut man überhaupt weiter in der Klimapolitik? Also wie konkret wird man auch diesen Ansatz wählen, raus aus dem Gas? Ich denke, das haben ja die Grünen auch aus der Not des russischen Angriffskriegs heraus sehr auf ihre Fahnen geheftet. Die Unterstützung des Ausbaus von alternativen Energieträgern, wie stark wird man das vorantreiben? Ich denke, da gibt es so einen europäischen oder auch, wenn man so will, internationalen Trend, dass man nicht mehr so aufs Klima schaut, wie man es schon mal gemacht hat. In der Hoffnung oder in der Annahme, dass der Druck der jungen Leute, wie es früher war durch die Fridays for Future, dass das jetzt mal weg ist, weil die Menschen andere Probleme haben. Das wäre jedenfalls schade, weil ich denke, hier könnte auch sehr viel Innovationskraft liegen und hier könnte auch sehr viel Wirtschaftsaufschwung drinnen versteckt sein. Das hat ja auch Ursula von der Leyen in ihrem ersten Regierungsprogramm als Kommissionspräsidentin sehr auf ihre Fahnen geheftet und gesagt, Europa könnte hier führend sein. Ich glaube, Österreich könnte auch führend sein. Wir haben gute Unternehmen, wir haben gute Forschung, gute Innovationsmöglichkeiten in diesem Bereich. Wir müssen sie nur einsetzen und wir müssen sie fördern. Und wir müssen uns mal entscheiden, was wir wollen. Was wollen wir denn jetzt eigentlich ausbauen? Die E-Mobilität oder setzen wir doch auf Wasserstoff oder in welchen Bereichen setzen wir auf Wasserstoff? Das ist für mich alles noch nicht geklärt.
Der letzte große Verhandlungsklasse ist Bildung, Innovation, Zukunft. Was hat man sich denn hier vorgenommen? Was denkst du, was werden die jeweiligen Parteien hier durchsetzen wollen von ihren Wahlversprechen und Programmen?
Ich hoffe sehr, dass sich die Neos, die ja Bildung immer schon sehr, sehr innovativ gedacht haben, dass sich die da durchsetzen. Ich glaube, das Weiterwursteln im bisherigen Schulsystem ist nur mäßig sinnvoll. Die Ergebnisse, die wir in internationalen Vergleichen regelmäßig erzielen, sind ja jetzt auch nicht berauschend. Das Problem sind hier wirklich SPÖ und ÖVP im Schulbereich, die sich immer festhaken in ihren ideologischen Mustern. Also die ÖVP will unbedingt das Gymnasium retten und die SPÖ will die gemeinsame Schule haben. Und über diese Gräben springt keiner drüber. Ich bin gespannt, ob es den Neos hier gelingt, da eine Brücke zu schlagen. Die Förderung von sehr begabten Schülern schließt ja nicht aus, dass man eine gemeinsame Schule schafft, halt nur unter anderen Voraussetzungen mit mehr individueller Förderung. Wir haben diese Themen auch bei euch im Podcast, Jolt, 100-mal durchgekaut. Wir wissen eigentlich, worum es ginge. Alle in diesem Land wissen es, die jemals selbst in die Schule gegangen sind oder die Kinder haben, die derzeit in der Schule sind. Das ist so ein Punkt, ich glaube, da muss man ansetzen. Wahrscheinlich muss man auch schon bei der Elementarpädagogik ansetzen. Da müsste man Dinge ganz neu denken. Das ist allerdings eines der schwierigsten Themen, weil es hier so viele auch föderalen Verzahnungen gibt mit den Bundesländern. Schauen wir mal.
Dann würde mich auch interessieren, denkst du, wird sich etwas tun beim Thema Transparenz? Die Neos haben das im Wahlkampf sehr stark eingefordert. Die ÖVP stand in den vergangenen Jahren sehr stark in der Kritik. Denkst du, da wird sich etwas tun? Wird diese neue Regierung, sofern sie zustande kommt, transparenter umgehen mit der Arbeit und der Verteilung der Posten?
Irgendetwas wird man den Neos hier anbieten müssen, auch weil die Neos brauchen ja auch eine Begründung, warum sie in diese Regierung gehen. Also auch denen wird man etwas geben müssen. Und ich glaube, es wäre auch im Interesse vor allem der ÖVP, die ja sehr stark hier in der Kritik stand, und es wäre vor allem im Interesse von Karl Nehammer, der sich ja wirklich endlich mal auch tatsächlich aus dem Schatten von Sebastian Kurz lösen muss, hier zu zeigen, was modern regieren heißt. Und das heißt nun mal größtmögliche Transparenz, den Bürgerinnen und Bürgern Informationen vorzuenthalten. Das ist nicht mehr State of the Art. Also ich hoffe, hier kommt etwas. Ich bin gespannt, was kommt. Es müsste tatsächlich etwas sein, was die Menschen auch bemerken und nicht wieder irgendwelche Datenbanken, die dann irgendwo verräumt werden und die eh keiner findet, außer er oder sie ist total Experte. Man macht zum Beispiel auch keine Nebenabsprachen für Postenbesetzungen, das ist schon mal das Erste. Da hat Nehammer gesagt, das wird es diesmal nicht geben. Es wird keine Sideletter geben zu dieser Regierungsverhandlung. Schauen wir mal, ob wir ihnen das glauben dürfen.
Man kann sich vorstellen, dass diese Koalitionsverhandlungen nicht die einfachsten werden. 300 Personen werden daran beteiligt sein. Wie lange, denkst du, wird es deiner Einschätzung nach dauern und wie geht es dann weiter?
Also was man so aus der ÖVP hört, ist das Ziel, dass es im Jänner eine Regierungserklärung geben soll. Also man möchte keinesfalls länger verhandeln als einstens Sebastian Kurz. Wird man schauen, ob das gelingt. Ich glaube jedenfalls, dass es sich nicht ausgeht, dass man schon vor Weihnachten fertig wird. Allein wenn man sich überlegt, dass 300 Menschen an diesen Regierungsverhandlungen insgesamt beteiligt sind. Das ist schon ein Riesenvolumen an Informationen, Fakten, die hier hin und her gebracht und gebündelt verhandelt werden müssen, an politischen Entscheidungen, die bis in kleinste Details auch getroffen werden müssen. Ich denke, Jänner könnte sportlich sein, aber ich denke, das könnten sie schaffen.
In Deutschland ist die Dreierkoalition verfrüht zu Bruch gegangen. Wie schätzt du es denn ein oder was denkst du, wird diese Dreierkoalition in Österreich zumindest die Verhandlungen überstehen oder gibt es eine Chance, dass man doch noch abbrechen wird?
Ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit des Scheiterns und zwar in jeder Verhandlungssituation, weil sich plötzlich Probleme auftun, an die man vielleicht vorher doch nicht gedacht hat oder weil jemand selbst merkt, okay, da haben wir eine rote Linie, auf die haben wir vorher gar nicht so sehr geachtet. Ich glaube aber, dass alle sehr motiviert sind, dass aus diesen Regierungsverhandlungen etwas wird, weil ja auch die Alternativen nicht wirklich prickelnd sind. Und ich hoffe doch sehr, dass alle so weit sind, dass sie sich auch etwas abschauen von Deutschland, nämlich vor allem abschauen, dass man, um dem Staatswohl zu dienen, ab und zu auch über den eigenen Tellerrand blicken muss und den eigenen Egoismus und die eigene Hybris zurückstellen muss.
Dürfen gespannt sein, ob das gelingt. Vielen Dank, Petra Stolper, für diese Einschätzungen.
Sehr gerne.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem darüber, wieso Österreich am Wochenende nicht in der Lage dazu war, seinen Luftraum zu verteidigen. Wenn Sie Thema des Tages einmal live erleben wollen, dann haben Sie diesen Donnerstag bei der Buch Wien Gelegenheit dazu. Dort werden wir vor Ort sein und auf der Bühne eine Folge vor Publikum aufnehmen. Thema, was die Trump-Präsidentschaft für uns alle auch hier in Europa bedeutet. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Wir sind gleich zurück.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Österreichs Luftraum war am Wochenende ungeschützt, da Heeresfluglotsen Überstunden abbauten und ein Personalmangel herrscht. Grund sind Pensionierungen und Abwanderungen in besser bezahlte Zivilberufe. Die Zuständigkeit liegt beim Verteidigungsministerium, das sich mit dem Ministerium für den öffentlichen Dienst über die Verantwortung streitet. Obwohl akute Gefahren unwahrscheinlich sind, wird ein Konzept zur Lösung des Problems erwartet, etwa durch Prämienzahlungen. Zweitens, ein Defekt am Ostsee-Glasfaserkabel Sea Lion 1 störte am Montag die Datenverbindung zwischen Finnland und Deutschland. Ursache könnte Fremdeinwirkung sein, eine Inspektion steht noch aus. Das Kabel verbindet Helsinki und Rostock und ist essentiell für europäische Datenzentren. Beide Länder äußerten Besorgnis und Verdacht auf Sabotage. Eine Untersuchung läuft, mögliche Gründe wie Witterung oder auch Schifffahrtseinflüsse werden ebenfalls geprüft. Ähnliche Vorfälle in der Ostsee gab es bereits in der Vergangenheit. Und drittens, 6 Millionen undokumentierte Einwanderer in Kalifornien, davon 3 Millionen im Raum Los Angeles, könnten von Abschiebungsplänen des designierten Präsidenten Donald Trump betroffen sein. Trumps Berater Tom Homan kündigte an, die Einwanderungsbehörde ICE zu stärken und den Fokus auf Sicherheitsrisiken zu legen. Geplant ist die Verdoppelung von ICE-Agenten in sogenannten Sanctuary Cities, die undokumentierte Einwanderer schützen. Trump bestätigte Berichte, wonach die kommende Regierung einen nationalen Notstand vorbereite und plane, militärische Mittel für die Abschiebung von Einwanderern einzusetzen. Ob das rechtlich überhaupt möglich ist, ist allerdings fraglich. Mehr dazu und alles weitere zum Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback haben und Ideenvorschläge für Thema des Tages, dann schicken Sie uns sie gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.